DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und herzlich willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Pflaster statt Nadel, Hoffnung für Diabetiker?
Wenn man hier ein gekoppeltes System entwickeln wollte, wäre es sinnvoller, Insulin applizieren zu können. Und hier sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht so sehr überzeugend.
Sterben müssen wir alle, aber wie wollen wir sterben?
Je älter das man wird, umso mehr kommen Themen, wie werde ich alt, bin ich noch mobil, kann ich mir meinen Lebensunterhalt noch leisten? Ganz wichtige Frage auch, wie bin ich gesund im Alter und wie entwickelt sich meine Freundschaften und meine Familie?
Frontotemporale Demenz kann Menschen auch schon mit 40 oder 50 treffen. Und können wir Demenz vorbeugen? Dazu der Bonner Neurologe Dr. Thomas Klockgeter. Diabetiker müssen regelmäßig ihren Blutzuckerspiegel messen. Dafür müssen sie sich in den Finger pieksen und den austretenden Blutstropfen dann mit einem speziellen Gerät analysieren. Für Diabetiker wäre es ein enormer Fortschritt und eine große Erleichterung, wenn sie sich nicht mehr pieksen müssten, um den aktuellen Wert zu ermitteln. Diese Aufgabe könnte ein elektronisches Pflaster übernehmen. Moritz Pompel hat mehr dazu.
Es ist ein Pflaster auf der Haut. Das soll in Zukunft den Blutzucker messen und nicht nur das. Bei Bedarf soll es gleich passgenau zuckersenkende Medikamente in den Körper abgeben. Natürlich ist es kein normales Pflaster, sondern eine dünne Hightech-Schicht, erklärt einer der Entwickler aus Südkorea, Dae-Yong Kim, mit hauchfeinen Drähten und punktförmigen Sensoren.
Im Wesentlichen messen wir damit über bestimmte Enzyme den Zucker, und zwar nicht im Blut, sondern im Schweiß auf der Haut. Alle anderen Pflaster, die es zurzeit auf dem Markt gibt, brauchen dagegen eine Nadel.
Schon diese Pflaster sind für viele Diabetiker eine Riesenerleichterung. Sie müssen sie in der Regel nur alle 2 Wochen austauschen. Und sie können den Zuckerwert ständig überprüfen. Je nach Gerät sogar via Bluetooth auf dem Smartphone. Das Pieksen in die Fingerkuppe, Vergangenheit. Aber die Pflaster haben eben immer noch eine Nadel, die bis ins Fettgewebe unter der Haut reicht.
Und da kommt es eben immer wieder zu Entzündungen auf der Haut. Es gibt ein Infektionsrisiko und es tut einfach weh.
Das könnte mit dem Pflaster aus Südkorea bald vorbei sein. Bei ersten Tests an Menschen hat es im Schweiß einen Zuckerwert gemessen, der ziemlich gut mit dem im Blut übereingestimmt hat. Dazu mussten die Forscher weitere Sensoren einbauen, um verschiedene Störfaktoren herauszurechnen, etwa den pH-Wert auf der Haut oder die Temperatur. Aber an ähnlichen Produkten basteln auch andere Forschergruppen auf der Welt. Und deshalb soll das koreanische Pflaster in Zukunft auch noch viel mehr können, sagt Dae-Yong Kim.
Wir wollen dem Patienten automatisch Medikamente über die Haut verabreichen. Und zwar über eine Schicht mikroskopisch kleiner Nadeln im Pflaster. Ist der Zuckerwert im Schweiß zu hoch, dann werden die Nadeln aktiviert und sie geben die Medikamente in den Körper ab. Die Nadeln sind so klein, dass es nicht wehtut.
Dass das Ganze funktioniert, haben die Forscher immerhin schon bei Mäusen mit Diabetes gezeigt. Die bekamen über das Pflaster zuckersenkende Mittel, wie zum Beispiel Metformin. Und tatsächlich ging ihr Blutzucker runter. Noch dieses Jahr sollen erste Tests am Menschen folgen. Doch hier gibt es 2 ganz entscheidende Einschränkungen. Erstens braucht ein Mensch im Vergleich zur Maus wesentlich mehr Wirkstoff. In der Studie der Koreaner ist eine Maus zu sehen, bei der das Pflaster den gesamten Bauch bedeckt. Wie groß es beim Menschen sein müsste, damit genügend Wirkstoff reinpasst, ist noch offen. Zweitens gibt der Münchner Diabetes-Spezialist Martin Füchtenbusch zu bedenken, ist Metformin nicht geeignet, um bei einem Diabetiker im Notfall den Blutzucker zu senken?
Wenn man hier ein gekoppeltes System entwickeln wollte, wäre es sinnvoller, Insulin applizieren zu können. Und hier sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht so sehr überzeugend.
Denn Insulin muss durch die Haut ins Fettgewebe gespritzt werden, damit es wirkt. Bis dahin reichen die Mikronadeln im Pflaster aus Südkorea nicht. Auch Dae-Yong Kim gibt zu,
das ist ein bisschen komplizierter. Auch weil Insulin im Kühlschrank gelagert werden muss, also bei niedrigen Temperaturen. Wir müssen da noch mehr forschen.
Ein Pflaster, das nur mit Metformin funktioniert, wäre jedenfalls eher ein Lifestyle-Produkt. Das Mittel gibt's nämlich als Tablette. Und die zu schlucken ist für kaum einen Diabetiker eine große Überwindung. Trotzdem bleibt das Pflaster aus Südkorea spannend. Allein schon die Zuckermessung über den Schweiß, ganz ohne Nadel, wäre eine weitere Erleichterung für viele Diabetiker.
Wie will ich sterben? Junge Menschen beschäftigen sich mit dieser Frage eher selten. Dieses Thema spielt bei ihnen eine untergeordnete Rolle. Aber das ändert sich mit zunehmendem Alter. Und viele Menschen fragen sich, ob sie beispielsweise bei einer schweren Krankheit Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden. Mit Fragen rund um den Tod haben sich Schweizer Wissenschaftler beschäftigt und eine Studie dazu herausgegeben. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Im Auftrag der Sterbehilfeorganisation Exit hat das Berner Sozialforschungsinstitut LINK in diesem Jahr mehr als 1000 Schweizer über 50 Jahren befragt. Bei der Auswertung der Antworten hat Geschäftsführer Stefan Bielser festgestellt:
Je älter das man wird, umso mehr kommen Themen, wie werde ich alt, bin ich noch mobil, kann ich mir meinen Lebensunterhalt noch leisten. Ganz wichtige Frage auch, wie bin ich gesund im Alter und wie entwickelt sich meine Freundschaften und meine Familie. Und je älter das die Personen werden, kommen die Gedanken zum Tod. Und wenn man von Tod und Sterben spricht, auch von der Art und Weise, wie man dann sterben kann.
Frauen setzen sich der Studie zufolge intensiver mit den Fragen rund ums Sterben auseinander als Männer, die das Thema lieber verdrängen bzw. auf die lange Bank schieben. Konfessionslose wünschen sich vom Arzt mehr Unterstützung am Lebensende als religiöse Menschen. Dabei gehe es aber um deutlich mehr als um die in der Schweiz gesetzlich erlaubte Sterbehilfe, so Stefan Bielser.
Man sieht in der Studie nicht, dass es einen starken Wunsch nach Sterbebegleitung gibt. Das wäre falsch, das zu sagen. Es sind auch nur sehr wenige, die dann das letztendlich auch tun. Aber man sieht, es gibt einen starken Wunsch, dass man darüber informiert wird, was ist Sterbehilfe, wie geht das voran, was habe ich für Möglichkeiten, auch andere Dinge, es gibt ganz viele andere palliative Medizin und so weiter und so fort.
Die Menschen wollten auf das Sterben vorbereitet sein, selbst bestimmen, ob und wie sie behandelt werden und nicht abhängig sein von selbstherrlichen ärztlichen Entscheidungen. 3/4 der für die Studie Befragten ist deshalb eine unvoreingenommene Aufklärung über Sterben und Tod wichtig. Dass mehr als jeder Zweite sich explizit auch Informationen über Sterbehilfe wünscht, werten die Macher der Studie als Akzeptanz dieser Form des Sterbens. Hier seien die Hausärzte bzw. die behandelnden Ärzte gefordert, zu denen 90% der Studienteilnehmer ein gutes oder sehr gutes Verhältnis haben.
Die Personen, je älter dass sie werden, erwarten von ihren Ärzten, dass sie einen offenen, natürlichen, direkten Umgang mit dem Thema haben, sodass sie selbstbestimmt wählen können, was ist für mich als Patient der richtige Weg.
Statt Krankheiten zu heilen, über das Sterben zu informieren. Das sei ein grundlegender Paradigmenwechsel, auf den viele Ärzte allerdings nicht oder nicht ausreichend vorbereitet seien. Den in der Schweizer Studie festgestellten Trend zu mehr Selbstbestimmung rund um das Thema Sterben untermauern auch die Jahresberichte der drei größten Sterbehilfeorganisationen im Alpenland. Seit Jahren steigt die Zahl der sogenannten assistierten Suizide. Im letzten Jahr nahmen in der Schweiz knapp 1000 Menschen die Sterbehilfe in Anspruch. Das entspricht 1,5% aller Todesfälle. In den allermeisten Fällen handelte es sich um Menschen über 55, die an einer schweren, tödlichen Krankheit litten, etwa Krebs. Auch die Zahl der Mitglieder in den Sterbehilfevereinen steigt von Jahr zu Jahr.
Bei Demenz denken wir meistens zuerst einmal an Alzheimer, an das gefürchtete Vergessen und an alte Menschen. Aber es gibt auch andere Formen von Demenz, zum Beispiel die sogenannte frontotemporale Demenz oder FDT. Diese Krankheit kann schon sehr früh auftauchen, manchmal schon bei Menschen um die 40 oder 50. In Deutschland sind davon etwa 33.000 Menschen betroffen. Bei Norbert wurde die unheilbare Krankheit mit gerade mal 50 diagnostiziert und plötzlich ist nichts mehr so, wie es einmal war. Hanna Lesch hat Norbert und seinen Ehemann besucht.
Wir haben uns kennengelernt das erste Mal gesehen.
Am 8.8.2001.
Und eigentlich kennengelernt über das Internet.
Ja.
Ja, so eine Kontaktanzeige und dann das erste Mal gesehen am 8.8.2001.
Seit 2008 sind Norbert und Edward verheiratet. Sie sitzen mir einträchtig auf dem Sofa gegenüber. Ich bin überrascht, das Treffen mit Norbert hatte ich mir anders vorgestellt. Er ist seit fast 10 Jahren demenzkrank. Ich hatte mit einem abwesenden, im schlimmsten Fall nicht ansprechbaren, alten Mann gerechnet. Doch Norbert hat eine besondere Form der Demenz. Mit Mitte 50 wurde sie bei ihm diagnostiziert, erzählt Edward.
Also 2007 hat das angefangen, aber die Diagnose kam eigentlich erst 2010, weil man erst nicht wusste, was das ist. Also es hat ganz schön lange gedauert.
Erst wurde Norbert vergesslich. Er arbeitete als Assistent im OP. Seine Vergesslichkeit setzte ihn unter Druck. Er hatte Angst, etwas falsch zu machen oder jemanden zu gefährden. Seine Ärzte vermuteten zunächst, er hätte Alzheimer oder Depressionen. Doch alle Tests verliefen negativ. Als noch weitere Symptome dazukamen, blieb irgendwann als Ausschlussdiagnose nur noch die frontotemporale Demenz, kurz FTD. Anders als bei Alzheimer ist bei dieser Form die Vergesslichkeit nicht vordergründig. FTD verändert vielmehr das Verhalten und die Persönlichkeit des Erkrankten. Ich will wissen, wie die beiden die Veränderungen an Norbert erleben.
Naja, Vergesslichkeit schon ein bisschen, nicht so viel schlimm ist eigentlich, was ihn auch selber immer stört, so Wutausbrüche, also so die sogenannten Ausraster. Also irgendwas, ein lauter Knall oder ein Schreck oder so und das ist eigentlich das.
Da fange ich richtig an zu schreien oder hau die Tür richtig zu und
ja, das ist
also der Depression so ein bisschen.
Nicht zu kontrollieren, also diese Impulskontrolle ist eben nicht mehr da.
Die fehlende Impulskontrolle fällt mir auch im Gespräch auf. Norbert unterbricht Edward oft, um seine eigene Antwort auf meine Fragen zu geben. Um Wutanfälle zu vermeiden, braucht Norbert einen geregelten Tagesablauf. Deswegen ist der Alltag der beiden so strukturiert wie ihre schon fast klinisch saubere Wohnung. Verändert haben sich an Norbert aber auch noch ein paar andere Dinge.
Zum Beispiel, mir ist hier viel zu warm. Schlafzimmer ist genauso warm, 25 Grad. Ich drehe die Heizung immer runter. Und er kommt und dreht sie immer wieder rauf. Oder so eine Macke, die er hat, die Wäsche über der Heizung zu trocknen. Am Anfang kann man irre werden, kann ich aber jedes Mal diskutieren, er kriegt es nicht raus.
Wenn Edward versucht, mit Norbert über solche Dinge zu diskutieren, habe er oft das Gefühl, als spräche er nur mit der Krankheit, erzählt er mir. Ich frage die beiden, ob sich auch in ihrer Partnerschaft etwas verändert hat.
Sag mal was.
Was soll ich sagen? Die Frage stellen wir mal zurück.
Nach der Diagnose im Jahr 2010 fühlte sich Edward mit dem Schicksal seines Mannes überfordert. Und auch mit seinem eigenen. Niemand konnte ihm erklären, was er mit der Diagnose FTD anfangen sollte. Hilfe fand er in der Angehörigengruppe der Alzheimer-Gesellschaft Berlin. Hier treffen sich einmal im Monat Angehörige von FTD-Patienten, sprechen über schöne und schlimme Erlebnisse und tauschen wertvolle Tipps aus, denn sie alle haben ähnliche Sorgen.
Man fragt nach, Mensch, warum kommt denn der einen nicht oder ist da irgendwas? Also so fast wie eine kleine Familie so geworden.
Viele in der Gruppe pflegen ihre Angehörigen schon, erzählt Edward. Das macht ihm Angst. Aber auch bei Norbert wird es darauf hinauslaufen, das weiß er selbst. Beim FTD-Patienten degeneriert das Hirn immer mehr. Schließlich führt die Krankheit zum Tod. Demenzerkrankungen sind für die Betroffenen unheilbar und ein unlösbares Problem. Und auch für Wissenschaftler ein schwieriges Gebiet. Robert C. Peterson ist ein amerikanischer Professor an der Mayo Clinic und forscht schon seit Jahrzehnten an der Früherkennung von Demenz. Dabei treibt ihn vor allem der Gedanke an die Zukunft an.
Durch das Altern fast all unserer Gesellschaften werden Demenz und kognitive Beeinträchtigungen ein immer wichtigeres Thema. Wir werden besser darin, Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Krebs zu bekämpfen. Dadurch werden die Menschen älter. Und je älter sie werden, desto anfälliger werden sie auch für Krankheiten, die das Hirn degenerieren.
Peterson rechnet damit, dass sich die Zahl der Demenzerkrankungen in Westeuropa und den USA in den nächsten 20 bis 30 Jahren verdoppeln oder sogar verdreifachen wird. Auf anderen Kontinenten ist die Situation noch schlimmer.
But in India and in Africa, it's likely it will quadruple.
In Indien und Afrika wird sich die Zahl wahrscheinlich sogar vervierfachen. Der Grund dafür ist, dass die Gesellschaft dort wesentlich rasanter altert als in Industrieländern mit höherem Einkommen. Die Wachstumsraten der Bevölkerung in Afrika und Asien, also vor allem Indien und China, sind natürlich gewaltig. Global gesehen müssen wir jetzt versuchen, mit den Lebensgewohnheiten entsprechend umzugehen oder Therapien zu entwickeln, mit denen der Ausbruch der Krankheit in diesen Bevölkerungen verzögert werden kann.
Deswegen arbeitet Peterson so intensiv daran, Methoden zur Früherkennung und Prognose von Demenz zu entwickeln. Doch das ist schwierig, weil jede Demenz andere Ursachen haben kann und auch eine andere Ausprägung. Das erleben die Angehörigen von FTD-Patienten auch im Alltag. Sie haben mit den unterschiedlichsten Auswirkungen der Krankheit zu kämpfen. Manche Erkrankten fangen an, ungehemmt zu essen. Andere klauen oder werden gewalttätig, erzählt Edward.
Im Speziell FTD. Das macht eben so ein Zusammensein auch schwierig.
Die wahren Leidtragenden einer FTD sind laut Edward nicht die Erkrankten.
Das hat mich immer geärgert, wenn das Fachpersonal, Ärzte, Forscher, Pfleger und irgendwie, ja, der arme Kranke, nee, der leidet eigentlich am wenigsten. Das Umfeld leidet furchtbar und auch lange und für die ist es schlimm.
Dann wird das Gespräch Norbert zu viel. Er zieht sich zurück. Nun spricht Edward offen mit mir über seine Sicht auf ihre Beziehung.
Es ist nicht mehr eine Partnerschaft, wie man sich die vorstellt. Ich bin so wie sein Bruder oder er ist eher denn so wie der Vater, also alles andere. Er mag nicht von mir angefasst werden, so eine Sachen. Also so gut wie nie. Das fällt ihm natürlich nicht auf. Darum, da leidet er ja nicht. Aber ich.
Ändern kann an Norberts Wandel aber niemand etwas. FTD ist nicht behandelbar. Wird eine unheilbare Krankheit diagnostiziert, dann macht das Angst. Peterson und seine Forscherkollegen hoffen, Demenz eines Tages verhindern zu können. Zunächst aber streben sie andere Zwischenziele an.
Ich denke, ein realistisches Ziel ist es, den Ausbruch der Krankheit hinauszuzögern und ihr Fortschreiten zu verlangsamen. Ich denke, das ist tatsächlich machbar. Aber bis wir von Verhindern sprechen können, ist es nochmal ein riesiger Schritt. Trotzdem ist es ein gutes Ziel. Den Ausbruch zu verschieben und das Fortschreiten zu verlangsamen, sind aber im Moment realistischere Zwischenziele.
Aber ist das wirklich eine Lösung? Auch Norbert hat mal an einer Studie mit einem Medikament teilgenommen, das den Verlauf der Krankheit verlangsamen sollte. Die Nebenwirkungen seien schrecklich gewesen, erzählt Edward. Mittlerweile hat er eine klare Meinung dazu.
Also es mag vom wissenschaftlichen Standpunkt ja eine Errungenschaft sein, aber es macht mein Leben nicht besser, nicht leichter. Also so im ersten Schritt nützt es mir überhaupt nichts. Was soll denn das, wenn es das aufschiebt? Also manchmal ist ja ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende.
Die genauen Ursachen für Alzheimer und Co. sind noch nicht bekannt. Aber muss man es wirklich als Schicksal hinnehmen, das plötzlich übereinkommt? Gesunde können eine Menge tun, um es der Demenz schwer zu machen. Wir haben Dr. Thomas Klockgeter gefragt. Er leitet die klinische Forschung am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen.
Zunächst sollte er sich gesund ernähren und alle Studien, die es gibt, weisen darauf hin, dass die sogenannte mediterrane Diät, die also reich an Gemüse, Salate, Fette, eher dann Pflanzenfette und keine tierischen Fette ist, dass diese mediterrane Diät sich positiv auf die Gesundheit, vor allem auf die Blutgefäße auswirkt, gibt wirklich sehr gute Belege dafür, dass es schützend gegenüber Gefäßkrankheiten, Schlaganfall, Herzinfarkt ist. Und alle epidemiologischen Studien, die bisher zum Demenzthema gemacht worden sind, zeigen, dass die Risikofaktoren zwischen Gefäßkrankheiten und den neurodegenerativen Krankheiten, gerade Demenz, Alzheimer, überlappen, nahezu identisch sind. Also was der Vorbeugung gegenüber Schlaganfall und Herzinfarkt dient, dient auch der Vorbeugung gegenüber Demenz. Das ist die Ernährung. Vor allem die, die übergewichtig sind, sollten versuchen, ihr Gewicht zu normalisieren über die Ernährung, was gerade für die Gewichtsnormalisierung eine wesentliche Rolle immer spielt, ist die sportliche Betätigung. wobei es auch Hinweise dafür gibt, und da laufen im DZNE eben auch gezielte Studien, dass körperliche Aktivität per se sich positiv auf Hirnfunktion ausübt, dass messbar Gedächtnisfunktionen, Orientierungsfähigkeit durch körperliches Training sich verbessert. Wer raucht, sollte aufhören zu rauchen. Alkohol sollte nur in Maßen zu sich genommen werden, weil höhere Dosen Alkohol sind hirnschädigend. Das ist auch nun durch vielfache Studien belegt. Das ist der gesamte Bereich Ernährung, Bewegung, Lebensweise, was sicherlich aber sich auch positiv auswirkt und vor Demenz in Maßen schützen kann, ist jede Form von geistiger Tätigkeit. Und das ist jetzt nicht einfach irgendwelche Rätsel lösen oder Dinge auswendig lernen, sondern da geht es eher auch um soziale Kontakte, mit anderen im Gespräch bleiben, Dinge gemeinsam unternehmen, organisieren. Bestimmte Tätigkeiten werden besonders hervorgehoben. Das Tanzen zum Beispiel. Tanzen ist ja diese Kombination auf der einen Seite aus körperlicher Aktivität, dann aber eben auch diese sozialen Interaktionen. Aber es gibt natürlich jetzt nicht eine Tätigkeit oder eine Art von Lebensstil, die dann der allein seligmachende ist.
Dr. Thomas Klockgeter, Leiter der klinischen Forschung am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen. Das war's für heute zu Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/scitech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.